Deutschlandfunk Kultur heute.
Fotografien von Berlin von 1860 bis ins Heute, eine Theaterkomödie über die unsichtbare Macht der Frauen und eine Oper über den heiligen Franziskus. Das sind die Themen dieser Ausgabe von Kultur heute. Mein Name ist Anja Reinhardt, herzlich willkommen. Wir beginnen mit dem Obersalzberg. Vor einem halben Jahr ist am Lern- und Erinnerungsort die neue Dauerausstellung Idyll und Verbrechen eröffnet worden. Ein Titel, der sich auf die in der Tat lyrische Landschaft rund um Berchtesgaden bezieht, die es auch Hitler angetan hatte, dessen privater Wohnsitz der Berghof ab 1937 zweiter Regierungssitz war. Den Berghof gibt es heute nicht mehr, dafür die Dokumentation Obersalzberg. Ab heute ist auch eine Sonderausstellung zu sehen, die sich mit Albert Speer beschäftigt, dem NS-Rüstungsminister und Architekten der neuen Reichskanzlei und anderer Großbauten. Albert Speer war ein häufiger Gast auf dem Obersalzberg. Das ist auch fotografisch dokumentiert. Außerdem wohnte er selbst innerhalb des sogenannten Führersperrgebiets. Speer konnte beim Hauptkriegsverbrecherprozess in Nürnberg das Märchen vom sogenannten guten Nazi etablieren. Denn als er 1966 nach 20 Jahren Haft aus dem Gefängnis entlassen wurde, war er keineswegs eine Persona non grata. Warum das so war, darum dreht sich die Ausstellung in der Dokumentation Obersalzberg. Der Historiker Magnus Brechtgen, Vizedirektor des Instituts für Zeitgeschichte, hat eine umfangreiche Biografie über Albert Speer geschrieben und die Ausstellung mitkonzipiert. Ich habe ihn gefragt, wie hat sich Speer im Machtzentrum Obersalzberg inszeniert?
Ja, Albert Speer hat 1938 seine Familie dorthin geholt. Und zwar wirklich aus ganz klarer Berechnung, um diese sogenannte Führernähe mit seiner Familie noch weiter zu unterstützen. Er hat vorher in Berlin gewohnt und am Obersalzberg war er eigentlich immer nur dann, wenn auch Adolf Hitler dort war. Und wenn Hitler am Obersalzberg war, was ja sehr oft war, dann ist er nach Möglichkeit in dessen Nähe gewesen, hat die Familie mitgebracht. Und das war natürlich eine zusätzliche Quelle einer potenziellen Machtposition. Außerdem hat er sich ein Atelier dort errichten lassen, in dem dann einige seiner Beschäftigten, seiner angestellten Architekten Pläne entworfen haben, also sowohl für Nürnberg als auch Berlin als auch sonstige. Und dieses Haus, dieses Atelier Speer, das steht bis heute, wird jetzt aber im Moment nicht aktiv genutzt.
Das heißt, um nochmal den Titel der neuen Dauerausstellung aufzugreifen, Idyll und Verbrechen, daran war Albert Speer auch beteiligt.
Selbstverständlich. Also eine zentrale Quelle, die auch eine Quelle ist, die wir dann in dieser Sonderausstellung präsentieren, ist natürlich Speers direkte Verbindung zu Auschwitz. Im September 1942 hat Albert Speer mit Heinrich Himmler vereinbart, wie das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz ausgebaut werden sollte. Albert Speer hat das finanziert. Er hat die notwendigen Ressourcen, also Baustoffe und Ähnliches zur Verfügung gestellt. Er bekam dafür Fabriken auf die grüne Wiese gestellt für seine Rüstungsproduktion. Darin konnten die Menschen arbeiten, die lebensfähig waren. Die anderen wurden mit Wissen von Albert Speer umgebracht. Und das Ganze läuft unter dem Titel Sonderprogramm Professor Speer.
Albert Speer wurde 1966 aus Spandau entlassen. Das war vor der Studentenbewegung, aber das war nach dem Eichmann-Prozess in Jerusalem, der 61 stattfand, und nach den Auschwitz-Prozessen in Frankfurt von 63 bis 65. Warum ging diese Erzählung vom sogenannten guten Nazi auf?
Weil viele das glauben wollten. Die Mehrheit der deutschen Gesellschaft nach 1945 waren die gleichen Menschen, die vor 1945, gerade was diese sogenannten Funktionseliten betraf, das Dritte Reich am Laufen gehalten hatten. Und für die war die Erzählung von Albert Speer, die er seit Nürnberg propagiert hatte, eine ideale Möglichkeit, sich den eigenen Lebensweg zurechtzuerzählen. Also wenn schon Albert Speer, so wie er das in Nürnberg getan hatte, angeblich von den Verbrechen nichts gewusst hatte, dann war für die anderen, die an kleineren Positionen waren, das noch sehr viel verführerischer zu sagen, ja, wenn der Speer damit wegkommt und damit nichts zu tun gehabt haben will, dann kann das für mich genauso gelten. Und als er dann seine Memoiren und die Spandauer Tagebücher vorgelegt hat, hat das Ganze nochmal sozusagen Schub bekommen, weil diese Memoiren sind eigentlich keine Geschichte über Albert Speer im Dritten Reich, sondern sie sind eine Geschichte darüber, wie die Deutschen 1969, als sie vorgelegt wurden, gerne das Dritte Reich sehen wollten. Also einen verführenden Hitler und eine Entourage, also Göring als in geschminkten, komischen Kleidern herumlaufenden Drogensüchtigen, Goebbels als Womanizer, Himmler als Spinnerten, Massenmörder etc. Das war das, was die Deutschen 1969 in ihrer Mehrheit gerne lasen. Und dem stand dann dieser Mensch im sonoren Anzug gegenüber, der nach 20 Jahren aus der Haft entlassen wurde und auch bekannte, dass er eigentlich Verantwortung mittrug, aber leider habe er ja nichts gewusst. Und das war ein perfektes Angebot an die Mehrheitsgesellschaft damals. Und wenn Sie sich beispielsweise die sogenannte Speerbiografie von Joachim Fest anschauen, die im Alexander Fest Verlag erschienen ist, dann haben Sie da noch Erzählungen, die bis ins Dritte Reich zurückgehen und sozusagen Märchen, die im Dritten Reich erfunden wurden, noch 1999 als Speerbiografie verkauft werden. Das ist leider über lange Jahrzehnte so geblieben. Das hat bei Joachim Fest auch direkt was damit zu tun, dass er an Albert Speer mitverdient hat. Er hat einen Teil der Tantiemen bekommen für die Erinnerungen, einen Teil der Tantiemen für die Spandauer Tagebücher. Und das gilt im Übrigen bis heute. Also von jedem Spandauer Tagebuch, das heute noch verkauft wird, geht auch ein Teil der Tantiemen an diejenigen, die 1975 folgende schon die Tantiemen bekommen haben.
Die Schau Albert Speer in der Bundesrepublik vom Umgang mit deutscher Vergangenheit ergänzt die Dauerausstellung in der Dokumentation Obersalzberg. Darüber gesprochen habe ich mit dem Historiker Magnus Brechtgen, Vizedirektor am Institut für Zeitgeschichte. In Berlin wollte Hitler zusammen mit Speer die sogenannte Welthauptstadt Germania bauen, ein der NS-Ideologie entsprechendes gigantomanisches Projekt, von dem es bis heute Spuren gibt. Der Fotograf Michael Wessely überblendet in seinen Fotografien immer wieder alte und neue Aufnahmen, Ruinen und moderne Prestigebauten und stellt damit eine Gleichzeitigkeit von Vergangenheit und Gegenwart her. Das Museum für Fotografie in Berlin zeigt ab heute eine große Ausstellung mit zwei neuen Serien von Wessely. Berlin 1860 bis 2023 lautet der Titel. Carsten Probst berichtet.
Man muss kein Bewohner Berlins sein, um spontan berührt vor dieser großformatigen Parkansicht zu stehen. Im Vordergrund eine Wiese mit Bäumen, die seltsam durchscheinend und verblasst wirken, während sich dahinter, fast schemenhaft, aber doch monumental, der Giebel und die Säulen einer riesigen Baumasse erheben. So erkennt man die verkohlte Ruine der Krolloper, einer der einst großen Landmarken innerhalb des Berliner Tiergartens, die im Krieg zerbombt und dann nach dem Krieg abgerissen wurden. Michael Wesely hat eine zeithistorische Aufnahme von Martin Badeko aus dem Jahr 1945 mit einer eigenen Aufnahme überblendet, in der man, wenn man genau hinsieht, inmitten der Krolloper-Trümmer plötzlich Teile des Hauses der Kulturen der Welt und des modernen Glockenturms in dessen Nähe aufscheinen sieht. Und wer die Gegend nahe des Reichstagsgebäudes kennt, weiß, dass außerdem noch das Bundeskanzleramt und die vielen Regierungsbauten der Nachwendezeit an dieser Stelle stehen. Wie nah oder wie fern sind sich die Zeiten von Zerstörung und Neuaufbau? Im Bild scheinen sie zu traumartiger Gleichzeitigkeit verschwommen zu sein. Das Vergegenwärtigen des Vergangenen durch Überblendung mit einem Bild der Gegenwart erzeugt ein seltsames Befremden. Die Spezialität des Fotografen Michael Wesely.
Es war mir auch wichtig, nicht nur Bilder aus der Ruinenzeit zu bringen, sondern eben auch, wie es vor dem Krieg war, was wiederum auch nicht heißt, dass ich da wieder hin will. Ich muss das tatsächlich mal zitieren, weil es mir ein bisschen auf die Nerven geht auch. Diese Diskussion, dass sie also rechte Bürger Städtebau beeinflussen wollen, das ist meiner Meinung nach viel zu hoch gehängt. Das Schlimmere an dem Rechtsdruck sind die Leute auf der Straße, die rassistische Beleidigungen von sich geben.
Die rechten Bürger, von denen er hier spricht, die den Städtebau beeinflussen wollen, das bezieht sich auf die Kritik am Wiederaufbau des Berliner Hohenzollernschlosses mit seiner umstrittenen christlichen Symbolik, die, wie man inzwischen weiß, von rechtsnational gesinnten Stiftern mitfinanziert wurde. Aber Michael Wesely will mit seinem Interesse am historischen Stadtbild nicht in diese Ecke politischer Nostalgie gestellt werden. Seine obsessive Erforschung historischer Fotografien hat weniger mit Vergangenheitssehnsucht als mit einem dezidierten Interesse an Bildern zu tun. Was Bilder für uns sind. Erzählen sie eine reale Geschichte, zeigen sie, was damals wirklich war, oder erwecken sie nur zum Schein, was wir gar nicht oder nicht mehr kennen können. Weselys Berlin-Bilder zeigen viele scheinbar bekannte Orientierungsmarken. Den Alexanderplatz, den Reichstag, das Brandenburger Tor, das Café Kranzler. Um zugleich doch zu irritieren. Eine solche Kirche hat man auf dem Alexanderplatz doch noch nie gesehen. Aber kein Wunder, sie wurde ja auch 1945 gesprengt. Doch Wesely treibt das Spiel der radikalen Vergegenwärtigung noch weiter. Aus Aufnahmen der preußischen Messbildanstalt, die im 19. Jahrhundert die zentralen Gebäude und Plätze der preußischen Hauptstadt mit Großbildkamera dokumentierte, hat Wesely lauter kleine, zeittypische Details extrahiert, die sich damals mit ins Bild gestohlen haben. Bauarbeiter, Passanten, Kinderwagen, Auslagen von Geschäften.
Und das ist faszinierend deswegen, weil in 100 Jahren nämlich die Leute auf uns gucken und wieder Sachen sehen, die wir nicht gesehen haben, die aber alle schon da waren. Und diese Mischung aus, was schon immer da war und was dann später durch neue Kontexte manifestiert und rausgehoben wird, das ist der normale Wahnsinn des Lebens, des voranschreitenden Zeit, wo immer neue Kontexte geschaffen werden.
Die Details dieser historischen Aufnahmen, die Wesely abfotografiert und vergrößert hat, sind flüchtige Porträts der Zeit, zugleich aber einen Blick in das Unbewusste der Fotografie, das sich heute niemals mehr so einstellen könnte. Eine Gruppe von Jungen, die staunend dem damaligen Fotografen der Messbildanstalt zuzusehen scheint, verschwimmende Konturen von Spaziergängerinnen, deren weiße Kleider sich wie eine Wolke über die Berliner Schlossbrücke legen. Der Melancholie des Vergänglichen, der Michael Wesely ein so nüchternes Gewand gibt, kann man sich kaum entziehen. Und tritt man danach hinaus auf die Straße, so glaubt man sich plötzlich umgeben von lauter überblendeten Bildern. Aber nicht die Fotografien sind diese Bilder, sondern die Stadt, ihre Bauten und ihre Menschen.
Carsten Probst über die Ausstellung Berlin 1860 bis 2023 mit Fotografien von Michael Wesely im Museum für Fotografie in Berlin. Wie würde eine Welt aussehen, die von Frauen regiert wird? Die Frage ist schon oft gestellt worden, konnte nur leider noch nie mit der Realität abgeglichen werden. Die junge US-amerikanische Autorin Selina Fillinger hat sich in ihrem Stück Die Schattenpräsidentinnen im weitesten Sinne mit diesem Gedankenspiel beschäftigt. Abzulesen am Untertitel des Stücks: Hinter jedem großen Idioten gibt es 7 Frauen, die versuchen, ihn am Leben zu halten. Mit der programmatischen Widmung: Für jede Frau, die sich jemals als Nebenrolle in einer männlichen Farce wiedergefunden hat. Die Regisseurin Claudia Bauer hat das Stück nun als deutsche Erstaufführung am Schauspielhaus in Hamburg inszeniert. Michael Lages war dabei.
Los geht's mit dem bösen F-Wort.
Fotze.
Was?
Fotze.
Öffentlich?
Ja.
Nein. Wer genau war da?
Alle.
Nein.
Die gesamte internationale Presse und 3 chinesische Diplomaten.
Aber was ist denn nun tatsächlich passiert? Amerikas Präsident, zur Entstehungszeit des Stückes ein gewisser Trump, vielleicht aber auch George W., der Sohn von Vater Bush. Dieser Präsident also hat gerade vor der versammelten internationalen Öffentlichkeit die eigene Frau zwar übersehen im Saal, aber hat er sie auch wirklich mit dem F-Wort bedacht? In der deutschen Version von Nico Rabenalt bleibt von der Entgleisung des Potentaten ein Begriff, wie er gang und gäbe ist, nicht nur an bayerischen Biertischen. Er hat auch kaum sexuelle Bedeutung.
Er sagte: Bitte entschuldigen Sie die Abwesenheit meiner Frau. Sie hat heute einen hinterfotzigen Morgen.
Wie das Wort wohl im amerikanischen Original geklungen haben mag, der Skandal eines Präsidenten, der sich öffentlich nicht benehmen kann, schrumpft jedenfalls ein wenig schon hier im Eröffnungsgespräch von Stabs- und Pressechefin. Es kommt aber schlimmer. Der Machthaber selber, der nie zu sehen ist, hat starke Probleme von der gesundheitlich erotischen Sorte. Die Geliebte, die jetzt auch gleich kommt, schätzt und pflegt Praktiken, die dafür sorgen, dass der mächtigste Lover der Welt nicht mehr so gut sitzen kann. Ausführlich ist vom präsidentiellen Hinterteil die Rede. Und hier ist das Mädchen.
Halt! Wissen Sie, wie ich zum Präsidenten komme?
Was?
Ich bin die Biene.
Okay.
Ich bin schwanger.
Wer sind Sie?
Ich bin die Biene.
Papa ist Farmer und Biene träumt von einem Bio-Bauernhof. Selina Fillinger trägt dick auf. Der Präsident hat nämlich auch noch eine Schwester, eine Drogendealerin, die gerade aus dem Knast kommt. Und die Chefsekretärin vom unsichtbaren Präsidenten knabbert dummerweise ein wenig an Schwesterchens weißen Pillen und hebt daraufhin ziemlich ab. Auch eine Top-Journalistin ist im Spiel auf der Jagd nach der großen Geschichte, aber auch damit beschäftigt, Muttermilch aus den Brüsten zu zapfen. Schräg und schrill geht's zu in diesem Oval Office. Die echte Präsidentengattin hinzugerechnet, immer auf Wohltätigkeitstour und ziemlich redselig, sind in der Tat 7 Frauen damit beschäftigt, Schaden abzuwenden vom Machthaber. Dann beginnt die Journalistin plötzlich, im Zorn Dinge durch den Raum zu werfen und trifft durch die zufällig offene Tür den Chef am Kopf. Der Wurf war tödlich, wie alle meinen müssen. Die vermeintliche Leiche wird im Damenklo aufbewahrt, aber hat sich nicht gerade einer der Füße bewegt? Der schlimmste Fall tritt ein. Dieser Präsident, unfähig im Amt wie kein zweiter, überlebt und wird unbeirrt weiterarbeiten an den eigenen Katastrophen. Die ewigen Helferinnen werden ihn nicht ersetzen, wie nahe das auch läge. Sowohl die echte Gattin als auch die Stabschefin hätten wahrscheinlich das Zeug fürs höchste Amt. Aber niemand hat sie aufgestellt, niemand hat sie gewählt. Und kaum jemand würde sie wohl wählen. Keine Alternative ist in Sicht.
Typen wie der gehen nicht unter. Wir sind diejenigen, die untergehen. Er hat gewonnen. Zu viele Leute lieben ihn.
Sie lieben ihn nicht. Sie haben nur Angst vor der Alternative.
Und wer ist die Alternative? Wir!
Sicher, das Stück ist nicht wirklich gut, aber wild und wüst wirbelt es durch die Machtverhältnisse und Abhängigkeiten als energischer Kommentar zu dem, was wiederkommen könnte in den USA. In Hamburg hat Andreas Auerbach eine wuchtige Kulisse auf die Drehbühne gestellt und sensationell sind die Kostüme von Vanessa Rust sowie die turmhohen Haartrachten aus der Werkstatt von Susanne Kutzner. Claudia Bauers Regie hält das Frauenensemble furios in Schwung und alle geben ihren Äffinnen eine Menge Zucker. Aber dann ist Schluss nach weniger als 2 Stunden und wie so oft bei Stücken nach Broadway-Machart verfliegt der Zauber schnell. Wovon, außer davon, dass Frauen vielleicht die bessere Politik machen könnten, war hier noch gleich die Rede?
Michael Lages über die Schattenpräsidentinnen am Schauspielhaus in Hamburg in einer Inszenierung von Claudia Bauer. Eine einzige Oper hat der französische Komponist Olivier Messiaen geschrieben über den heiligen Franziskus, Saint-François d'Assise, uraufgeführt 1983 in Paris. Ein Stück, das in 8 Tableaus gegliedert ist. Im Christentum hat die Zahl 8 eine hohe symbolische Bedeutung. Der gläubige Katholik Messiaen hat sich sehr für Zahlenmystik interessiert. Für heutige Erzähl- und Sehgewohnheiten passiert in den knapp 5 Stunden Aufführungsdauer sehr wenig. In Genf wurde Saint-François d'Assise nun von Adèle Abdesmet neu inszeniert. Unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs war gestern bei der Premiere und ich habe ihn gefragt, was das für die Inszenierung heißt, wenn mit Adèle Abdesmet ein algerisch-französischer Videokünstler und kein Opernregisseur am Werk ist.
Das heißt natürlich, dass es Videos gibt. Das ist in Form von runden Leinwänden, die immer wieder vom Bühnenhimmel herabschweben. Und auf denen sieht man auf der einen Seite das, was für dieses Musiktheater ganz zentral ist, nämlich die verschiedenen Vögel. Es geht ja um die Vogelpredigt von Franziskus, die Messiaen sehr, sehr ausführlich dort auch umsetzt. Also das ist eher dekorativ. Aber wir haben ganz am Anfang da zum Beispiel auch einen Davidstern. Wir haben unterschiedliche abstrakte Form, aber der Künstler ist auch jemand, der mit Skulpturen arbeitet und so haben wir an diesem Abend zum Beispiel eine gigantische blutige Taube, wir haben ein paar Teppiche, die so an die islamische Kultur erinnern. Am Schluss eine Kirche, die eben auf der einen Seite so nach Blut aussieht. Das ist einfach nur ein Sammelsurium unterschiedlichster Ideen. Das ist teilweise gekoppelt an das, was passiert im Stück. Teilweise ist es aber auch pseudo-verrätselt. Ich fand das alles überhaupt nicht überzeugend und wird dem Stück, finde ich, und einer Auseinandersetzung mit der Thematik letztlich nicht gerecht.
Messiaen hat sehr genaue Szenenanweisungen eigentlich gegeben und sich dabei an der Kunst der Frührenaissance orientiert. Lässt sich das heute überhaupt noch entschlüsseln? Also Sie haben ja schon gesagt, das ist alles sehr verrätselt.
Also man kann den Messiaen wirklich eins zu eins umsetzen, dann hat es eher einen oratorischen Charakter, so eine Aufführung, oder aber man interpretiert das. Das ist schon gemacht worden. Stuttgart hat das gemacht unlängst, Darmstadt auch mal. Das ist durchaus möglich. Mein Einwand ist halt hier, dass das vermutlich wieder mal so ein Konzept ist, bei dem jemand sich was überlegt hat und natürlich seine eigene Kunst ins Zentrum setzt und über das Stück gleichsam legt. Und das hat halt nicht funktioniert, aus meiner Sicht.
Jetzt haben Sie Stuttgart gerade auch erwähnt. Die Oper wurde dort letztes Jahr aufgeführt in einer ziemlich großen Inszenierung, über 8 Stunden, wenn ich das richtig im Kopf habe. Jetzt in Genf im Juni in Hamburg. Ist das Zufall?
Ich glaube, das ist schon Zufall. Genf ist ja eine Corona-Verschiebung. Das war eigentlich schon vor ein paar Jahren geplant. Das Stück taucht immer wieder mal auf den Spielplänen auf. Die Wiener Staatsoper hat es geplant, hat es aber erstmal abgesagt, weil sie einen Außenspielort eigentlich finden wollten, der offenbar nicht funktioniert hat. Und ich finde es natürlich schon spannend, eine Herausforderung für jedes Haus. Für Genf, muss man sagen, ist diese Herausforderung, was das Sängerensemble betrifft, wirklich aufgegangen. Aber wir hören erstmal in die Musik hinein, in den Schluss. Das also ist die große Schlussapotheose hier, der große Chor ganz am Ende. Die Chöre in Genf, sie sind, weil eben viele Skulpturen auf der Bühne sind und alles vorne sich abspielt und die Besetzung musikalisch so groß ist, sind die Musikerinnen und Musiker eben hinten positioniert. Die Chöre bis auf die Schlussszene auch, was also bedeutet, dass sie ein bisschen zu weit entfernt sind. Und das bezieht sich vor allen Dingen auf das Orchestre de la Suisse Romande unter der Leitung von Jonathan Not, der das sehr, sehr gut, finde ich, vom Konzept her macht, sehr genau die Partitur versucht umzusetzen. Aber wenn Sie ein Orchester haben hinter einer blutenden Kirche, um es mal so zu sagen, dann ist das Problem, dass es auch nicht so präsent ist. Und bei Messiaen ist wirklich jeder Takt, jeder Moment, vieles dieser asiatischen Rhythmen muss man wirklich hören. Die müssen einem übergehen ins Blut direkt, ins Herz. Und das gelingt nicht immer an diesem Abend. Es bleibt musikalisch auch etwas zu indifferent für mich. Ich hatte schon gesagt, sängerisch exquisit. Es gibt ja einen singenden Engel, das ist hier Claire de Sévigné, die macht das fantastisch, und vor allen Dingen Robin Adams, der also diese ausufernde Partie technisch und auch interpretatorisch, was das Vokale betrifft, wirklich wunderbar umsetzt.
Jörn Florian Fuchs über die Neuinszenierung der Oper Saint-François d'Assise von Olivier Messiaen in Genf. Und jetzt die Kulturmeldung mit Hanna Rau.
Der Völkermord in Ruanda jährt sich gerade zum 30. Mal. Während die Aufarbeitung noch immer zu wünschen übrig lässt, hat der Schweizer Theaterregisseur Milo Rau den Genozid bereits vor 12 Jahren künstlerisch verarbeitet. Welche Lehren er bis heute aus den Recherchen für das Stück Hate Radio zieht, hat er im Gespräch mit Deutschlandfunk Kultur so beschrieben.
Also ich glaube, eine wichtige Sache ist, dass ein Genozid nicht in Schwarz-Weiß im Stechschritt mit programmatischen Ansagen um die Ecke kommt, sondern als ganz fröhlicher, quasi Boygroups-artiger Radiosender. Also die haben die beste Musik gespielt, die haben Witze gemacht. Das war hypermodern, das war postmodern. Und das ist das Krasse. Und das sieht man natürlich auch heute an solchen Wegen. Die beginnen immer auf eine fröhliche Weise und plötzlich gibt es so.
Die Polizei ermittelt, nachdem im Berliner Kulturkaufhaus Dussmann Unbekannte mehrere Bücher zum Thema Antisemitismus beschädigt haben. Darunter mehrere Exemplare von Deutsche Lebenslügen des jüdischen Autors Philipp Peimann-Engel. Der Autor reagierte mit Galgenhumor. Mein erster Verriss, schrieb er auf X. Es beginnt fröhlich. Zu Ende gedacht haben will es indes eine Gruppe von Produzenten um den Podcaster Andreas O. Loff. Mit einem KI-generierten Video warnen die Macher davor, was Deutschland drohen könnte, sollte die AfD an die Macht kommen. Oma, was war nochmal dieses Deutschland, lautet der Titel des YouTube-Videos, das in Nordafrika im Jahr 2060 spielt. Und die Oma steht der Enkelin Rede und Antwort.
Wir kamen freiwillig. Es gab ja nichts mehr in Deutschland. Nachdem so viele das Land verlassen mussten, fehlten natürlich genau diese Menschen. Arztpraxen, Schulen, Universitäten wurden bis auf wenige geschlossen.
Es tut mir leid. Dr. Jamil wurde heute remigriert.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Der Bundestag hat heute das Selbstbestimmungsgesetz verabschiedet. Mehr dazu in den Informationen am Abend. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Freitagabend.